Die Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Heute haben wir die besondere Ehre, von Mary Poppins herself ins Thema eingeführt zu werden.
Wenn ein Löffelchen voll Zucker Petrimethin versüßt, ja, Methin versüßt, Methin versüßt. Wenn ein Löffelchen voll Zucker Petrimethin versüßt, rutscht sie gleich noch mal so gut.
Tja, wenn ein Löffelchen voll Zucker bittere Medizin versüßt, dann geht es im Hörsaal wohl ums Impfen. Unser heutiger Hörsaal hier schon mal vorneweg als Wissenschaftstango.
Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich eine Meinung zu Impfstoffen. Manche glauben, die brauchen wir nicht. Andere sagen, die sind sehr wichtig.
Kein Schwein steckt mich an. Keine Sau infiziert sich bei mir.
Pro Impfstoff können Sie davon ausgehen, dass Sie circa 1 Milliarde an Forschungs- und Entwicklungskosten haben. Wir haben hier einen einzigartigen Ansatz. Wir sehen das sowohl als eine kommerzielle als auch eine humanitäre Chance. Wir möchten nachweisen, ob Sie erfolgreich geimpft wurden, und wir möchten nachweisen, ob Sie gewisse Infektionskrankheiten schon einmal in Ihrem Leben gehabt haben. Meine Frau ist während der Schwangerschaft von unserer Nachbarskatze gekratzt worden, hatte vorher noch nie Toxoplasmose, musste zum Arzt, wurde getestet, es hat 3 Tage gedauert und es hat über 100 Euro gekostet. Wir können den gleichen Test heute für 1 Euro durchführen und innerhalb von 10 Minuten.
Und tusch. Der Mann, der hier spricht, ist ein Star seiner Zunft. Peter Seeberger, ihr habt's gehört, kann und will den Zungenschlag seiner Heimatstadt Nürnberg nicht verleugnen. Dort hat er Chemie studiert, schloss das Studium dann aber gar nicht regelrecht ab, sondern erwarb direkt im Mang an der University of Colorado sein PhD. Von da ging's die Karriereleiter rasch hinauf, Assistant Professor am MIT, Professor in Zürich, und mit 43 dann wurde er Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. 2009 war das. Etwas verständlicher ausgedrückt: Peter Seeberger ist ein Crack, was die Entwicklung von Impfstoffen betrifft. Er forscht in dem Bereich, in dem Chemie und Biologie ineinander übergehen. Das Besondere an seinem Vortrag ist, dass er für einen Spitzenforscher sehr, sehr verständlich und anschaulich spricht. Jeder Laie kann verstehen, worum es hier geht. Aber er spricht nicht nur über die Arbeit seines Institutes, sondern auch über die oft als abgrundtief böse dargestellte Pharmaindustrie.
Die Pharmafirmen sind ja keine Wohltätigkeitsvereine. Sie müssen am Schluss am Aktienmarkt ihr Geld wieder einspielen.
Für Seeberger geht das klar, denn ohne diesen Industriezweig würden seine Entwicklungen niemals irgendjemandem irgendwas nutzen, sagt er. Ein kritikloser Bewunderer dieser Branche ist er aber nicht. Im Gegenteil, er erzählt stattdessen von fast schon kriminellen Entscheidungen in Pharmaunternehmen. Beim Thema Malariaforschung zum Beispiel.
Wir haben ein Molekül gefunden, das Molekül getestet, und wir konnten 100% der Tiere in Tierversuchen, anders geht es nicht, vor Malaria, vor dem Tod von Malaria schützen. Wir haben das begonnen mit einer großen Pharmafirma in den USA zu entwickeln. Es hat auch in deren Tests 100% der Zeit funktioniert. Als das soweit war, es war 2007, hat der Chief Medical Officer dieser Firma gesagt, das ist ja wunderbar, wenn es so gut geht, dann müssen wir das den Leuten ja kostenlos zur Verfügung stellen. Und damit ist jetzt Schluss. Das Projekt eingestampft. Wir dürfen nicht drüber sprechen. Ich darf nicht sagen, mit wem wir es gemacht haben. Ich darf Ihnen aber sagen, dass dieses Jahr die Schweigepflicht endet, dass wir die Moleküle nachgemacht haben und dass wir das jetzt wieder weiter betreiben werden.
Sehr, sehr spannend, was Peter Seeberger da am 19. Juni 2014 im Einstein-Forum Potsdam berichtet hat. Und all das gepfeffert mit einer guten Prise Selbstbewusstsein.
Ich möchte die Chemie grundlegend verändern.
Wie er das macht und was der Zucker auf der Oberfläche menschlicher und bakterieller Zellen damit zu tun hat, das hören wir in seinem ausgesprochen gelungenen 40-minütigen Vortrag. Er heißt Designer Impf- und Wirkstoffe, wie wir in Zukunft vorbeugen und heilen. Peter Seeberger beginnt ihn mit einem Blick in die Forschungslandschaft seiner Region und mit der Frage, in welcher Weise das von uns allen als Steuerzahler in die Spitzenforschung investierte Geld uns dann auch wieder zugutekommt.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Ich habe hier mal aufgeschrieben, was in Berlin und Brandenburg, in der Hauptstadtregion, an außeruniversitären Instituten, zu denen die Max-Planck-Gesellschaft, also unsere Institute auch gehören, was das alles gibt. Wir haben 70 Institute in Berlin und Brandenburg, 18.000 Mitarbeiter. Die gesamte Finanzierung pro Jahr von 720 Millionen Euro. Das ist ein erklecklicher Betrag und viele denken darüber nach, diese Beträge zu kürzen. Warum gibt man das Geld aus? Bekommen wir das wieder zurück? Wir können sagen, dass Sie, je nachdem welchen Zeitraum Sie schauen, jeden Euro, den Sie ausgeben für Forschung, circa siebenfach wieder zurückbekommen. Ich würde im Kleinsten dann heute mal zeigen, wie das vielleicht aussehen kann. Das heißt, das Feld, in dem wir uns bewegen, ist die Wissenschaft, aber wir überlappen natürlich dauernd mit der Wirtschaft und auch mit der Gesellschaft. Unsere Aufgabe, Max Planck, ist natürlich die Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern. Bei mir in der Abteilung arbeiten 85 junge Wissenschaftler aus 18 unterschiedlichen Nationen und die betreiben natürlich Wissenschaft, aber unsere Innovation ist auch wegweisend für die Industrie. Ich werde Ihnen heute Beispiele zeigen von Firmen, die wir ausgegründet haben und ausgründen, die dann Arbeitsplätze schaffen und damit an die Gesellschaft zurückgeben. Es gibt Vorgaben aus der EU, idealerweise, wie viel des Bruttoinlandsproduktes ausgegeben werden soll für Forschungs- und Entwicklungsausgaben. 3% des Bruttoinlandsprodukts sollen ausgegeben werden. Im Bund ist das in Deutschland 2,9%. Das sind die letzten Zahlen von 2012 hier. In Brandenburg sind es 1,7% und in Berlin sind es 3,6%. Das heißt, auch in Brandenburg dürften wir noch ein bisschen mehr dafür tun. Die größten Forschungssektoren in Deutschland sind der Automobilbau, Teile, Elektronik und Optik, ein ganz großer Teil. Davon verstehe ich herzlich wenig. Aber heute wird es eben um die Chemie und vor allem die Pharmaindustrie gehen, aber vielmehr die Grundlagenforschung, die eben dann hoffentlich irgendwann in diesem Bereich endet. Nochmal zu zeigen, in Deutschland momentan ca. 530.000 Arbeitsplätze im Bereich von Forschung und Entwicklung, ganz viel davon eben auch in der Chemie und Pharmaindustrie. Am Ende des Vortrags werde ich ein paar Worte dazu sagen, warum wir glauben, dass wir letztendlich hier beitragen und das Steuergeld, das in uns investieren, gewinnbringend wieder zurückführen in die Gesellschaft. Ich habe es schon angesprochen, mit mir zusammen forschen 85 Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, alles vom Automobilingenieur, die unsere Instrumente bauen, bis zu den ersten Medizinern, die jetzt bei uns promovieren, von der Charité, Biochemiker, Parasitologen, alles querbeet. Uns geht es nicht darum, wo die Leute herkommen, wie sie ausschauen, was ihre Ausbildung war. Wir müssen einfach zum Gesamtkonzept passen und gute Forschung leisten. Und ich hoffe, das können wir Ihnen dann auch zeigen. Wie gesagt, momentan 18 Länder vertreten. Und zwei Themen heute. Das erste, da geht es um die Herstellung und Untersuchung von Zuckern. Und im zweiten, kürzeren Teil, wird es um kontinuierliche Flusschemie gehen. Wenn es momentan nichts sagt, ist es nicht so schlimm, denn ich hoffe, das auch dann so verständlich zu machen, dass es auch für Leute ohne naturwissenschaftliches Studium leicht zu verstehen ist. Das ist zumindest der Anspruch. Ich war 20 Jahre im Ausland. Ich muss dazu sagen, ich habe nie ein Studium abgeschlossen. Ich habe 6 Semester nur studiert und danach dann direkt promoviert, weil es mir immer auf das Ergebnis auch angekommen ist. Und es war dann für mich eine gewisse Befriedigung, dass man mir dann doch zugetraut hat, eine Professur in Deutschland anzunehmen. Und als wir 2009 jetzt zurückkamen, war die Frage, wenn die Max-Planck-Gesellschaft in eine Person, wie ein Direktor, Investor, Direktorin investiert, ist das eine Ausgabe über eine gesamte Lebenszeit, die kann sich um die 80 Millionen Euro summieren. Das ist ein Haufen Geld. Ich war damals 41, als ich die Stelle angetreten habe. Und dann ist die Frage, was machen wir jetzt die nächsten 25 Jahre? Ich habe mir angeschaut, was sind die 10 größten Probleme der Menschheit? Und die sind hier aufgelistet. Zu Energie, Wasser kann ich relativ wenig beitragen. Aber ich dachte, vielleicht können wir was beitragen zu Armut, zu Krankheiten und zu Bildung. Bildung ist offensichtlich. Da sind wir sowieso involviert, aber Krankheit und Armut hängen oftmals zusammen. Deswegen wird ein großes, übergreifendes Thema in den nächsten paar Minuten sich eben um Vorbeugung und um Heilung von Krankheiten handeln, die eben gerade die ärmsten Leute betreffen. Ich denke, da ist ein besonderer Fokus für die Leute in der Akademie, anders als in der Industrie, denn in der Industrie muss am Ende des Tages die Aufwendung zurückfließen, unsere Aufwendungen müssen nicht unbedingt in Form von Gewinn zurückfließen, sondern sie können auch in anderer Form zurückfließen. Das heißt, wenn wir Leute in Afrika das Leben erleichtern und lebenswerter machen, ich denke auch, das ist ein Return of Investment. Also wie gesagt, es geht um Krankheiten und das ist eben auch der Fokus, das was wir heute besprechen. Ich spreche jetzt von Zuckern, von Kohlenhydraten, ja, ist ja schlimm, also ist eigentlich was ganz Schlechtes. Es geht aber jetzt nicht um den Zucker, den Sie jetzt hier an der Tafel sehen, den Sie wahrscheinlich ab und zu mal zu sich nehmen, in einer anderen Form. Es geht um eine ganz andere Art von Zuckern. Die Zucker, mit denen wir uns beschäftigen, bestehen aus den gleichen Bestandteilen wie die Sucrose. Der Zucker, der zum Süßen da ist, besteht aus zwei Bausteinen. Die Zucker, mit denen wir uns beschäftigen und die uns alle dauernd umgeben, bestehen aus viel mehr Bausteinen. Das ist die Oberfläche der menschlichen Zelle, schematisch dargestellt aus einem Biochemie-Lehrbuch. Und da sehen Sie jetzt, verankert über einen Eiweißstoff, haben Sie hier lange Ketten, die uns umgeben in der sogenannten extrazellulären Matrix. Und ein Molekül ist Ihnen vielleicht bekannt, das ist das Heparin. Heparin ist ein Antikoagulant, ein Blutverdünner, wenn Sie so wollen, der seit Mitte der 30er Jahre eingesetzt wird. Der wird aus Schweinebäuchen, hauptsächlich in China, extrahiert. Das ist ein Medikament, das würde heute niemals mehr zugelassen werden. Aber es gab es eben, bevor es die Food and Drug Administration in den USA gab. Und damit hat es eben funktioniert. Und es gibt auch heute noch sehr viele Tote durch Nebeneffekte des Heparins. Es gibt inzwischen auch durch die Bayer AG eingeführte Xarelthor, das übrigens meine erste Postdoktorandin gefunden hat bei der Bayer AG, hier auch Alternativen. Also wie gesagt, ein Zucker, sehr komplexes Molekül, 200 bis 250 Zucker lang. Hier außen auf der Oberfläche sitzen Eiweißstoffe, auf denen Glykane angehängt sind. Die meisten Eiweiße im menschlichen Körper sind sogenannte Glykoproteine, das heißt, die bestehen aus Zuckern und aus Eiweißen, also sind glykosyliert. Und es gibt, das bekannteste Glykoprotein ist Erythropoietin. Das wird ausschließlich von diesen Krebspatienten hier genommen. Das ist ein Witz. Das ist ein roter Blattzellstimulans, das eigentlich für Krebspatienten gemacht wird. Wenn sie bestrahlt werden bei Krebs, kann es zu Anämie kommen, zu Blutarmut. Das heißt, sie bekommen dieses Hormon, das dann die rote Blutzellbildung stimuliert. Und eben soll es auch Leute geben, die das eben machen, um mehr rote Blutkörperchen zu haben, damit das Blut mehr Sauerstoff tragen kann, was in Ausdauersportarten von Vorteil ist. Gesamtmarkt für Glykoproteine weltweit pro Jahr 85 Milliarden US-Dollar Verkaufswert. 85 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie nicht dopen im Sport, dann sind Glykane trotzdem wichtig für Sie. Es gibt diese Ketten, die vielleicht 10 bis 12 lang sind. Die finden sich als sogenannte Glykolipide, das heißt, es sind Zucker und Fette zusammen. Und diese Art von Molekülen haben Sie alle auf Ihrer Zelloberfläche. Das sind die sogenannten Blutgruppen, das heißt, Ihre Blutgruppe A, B, 0 wird über diese Zucker definiert. Sie haben auch Teile des Immunsystems, sogenannte Antikörper, die sich eben auch an diesen Zuckern orientieren können. Und wenn Sie die falsche Blutkonserve bekommen, dann erkennen diese Antikörper die Zucker auf den falschen Blutkonserven und Sie werden daran sterben. Das hoffen wir also nicht, dass das passiert, aber die Unterschiede in den Glykanen sind so minimal, Sie würden das wahrscheinlich in der Struktur nicht mal erkennen. Letztlich gibt es noch Moleküle, die überhaupt nicht gefunden hat auf der Oberfläche der Zelle, bis vor 20 Jahren, aus dem Grund, dass die Aufreinigung der Moleküle und die Strukturanalyse fast unmöglich war, weil die Heterogenität, also die Vielfaltigkeit der Moleküle, extrem ist. Meine Gruppe ist mitnichten die erste, die ein komplexes Glykan, ein komplexes Zuckermolekül machen kann. Ich war, wie gesagt, im Sloan Kettering Cancer Center. Da haben wir an einem Impfstoff gegen Prostata und Brustkrebs geforscht. Und da haben fünf Kollegen von mir an einem Molekül ca. 1,5 Jahre gearbeitet. Wenn Sie wirklich in der Wirkstoff- und Impfstoffforschung vorankommen wollen, dann kann es nicht angehen, dass das so langsam geht. Es ist völlig unmöglich. Was wir am MIT geschafft haben nach 3 Jahren, nachdem ich begonnen hatte, wir konnten diese Zeit dann runterbringen auf ca. 19 Stunden. Die Chemie dafür musste entwickelt werden und das Ganze konnte dann eben automatisiert werden. Das heißt, es gibt uns jetzt die Chance, relativ schnell, repetitiv hier einzugreifen. Die Frage, die mir oft gestellt wird, sagen Leute, Herr Seeberger, warum arbeiten Sie denn an Zuckern? Und wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diese Zuckermaschine zu bauen? Das ist eigentlich eine ganz logische Folge meiner Ausbildung. Ich habe promoviert bei dem Herrn hier, Marvin Carruthers, hat von Ihnen wahrscheinlich noch niemand gehört, die wenigsten nur. Der hat 1980 die Chemie erfunden, mit der man heute komplette DNA-Sequenzen synthetisieren kann. Der hat 1980, als das stattgefunden hat, 2 Firmen gegründet. Die eine hat die Maschinen gebaut, die DNA herstellen konnte, Applied Biosystems. Und die andere heißt Amgen, ist die größte Biotech-Firma der Welt, ungefähr 70 Milliarden wert. Und ich habe als Doktorand gesehen, dass der ungefähr an der Firma nördlich von 700 Millionen verdient hat. Ich habe also gesehen, dass wenn man die Moleküle chemisch herstellen kann, man ganz tolle Biologie machen kann, man kann die Biologie verstehen, man kann Medizin machen und man kann vielleicht noch Firmen gründen, mit denen man viel Geld verdienen kann. Alles Dinge, die ich eigentlich sehr attraktiv fand. Jetzt muss man dazu sagen, die Chemie, die der Carruthers entwickelt hat, ging eigentlich auf eine Idee zurück, die jemand anders circa 20 Jahre vorher im anderen Kontext hatte. In den 60er Jahren war hauptsächlich die Eiweißforschung interessant. In Deutschland wurde das erste Mal chemisch Insulin hergestellt. Das war eine Wahnsinnsarbeit, unglaublich, fast genau 50 Jahren passiert, in Aachen damals. Und der Herr Merrifield hat gesagt, das ist eigentlich zu kompliziert. Wir müssen andere Methoden erfinden, mit denen wir das Gleiche tun können. Und hat die sogenannte Festphasensynthese entwickelt. Das heißt, sie nehmen ein Polymer aus Kügelchen und auf das Kügelchen bauen sie nacheinander die Bausteine drauf. Das war die Idee, für die er dann 1984 den Nobelpreis bekommen hat. Er hat es mit Eiweißen gemacht, er hat es mit unserem Erbgut gemacht. Und der dritte große Biopolymer und der dominante weltweit sind eben die Zucker. Und da lag es eigentlich nahe für mich zu sagen, okay, wenn wir was Wirkliches machen wollen, dann sollten wir uns mal darum kümmern, was bei den Zuckern anzufangen. Denn die Aufreibung der Zucker aus biologischen Quellen ist unmöglich bis sauschwer, bestenfalls. Die Synthese ist extrem langwierig und auch sehr, sehr schwer. Wenn wir das schaffen wollen, dann müssten wir eigentlich den Laien, Biologen oder Medizinern Instrumente an die Hand geben, mit denen sie diese Moleküle auch sehr schnell herstellen können. Es gab aber zwei Probleme. Sowohl Eiweiße als auch unser Erbgut sind eigentlich recht leicht nachzuahmen. Nämlich reine lineare Ketten. Bei den Zuckern gibt es Verzweigungen und zum Teil mehrfache Verzweigungen. Das ist chemisch relativ schwer zu machen. Das zweite Problem ist, dass die dreidimensionale Struktur der Zucker auch viel komplizierter ist. Denn die Verknüpfung der Zucker, das ist für mich ein bisschen schwieriger, aber es kann rauf oder es kann runtergehen hier und das ist an jeder Stelle so. Das heißt, Sie haben an jedem Verknüpfungspunkt die Möglichkeit, im Raum in verschiedene Richtungen aufzubauen. Und das müssen wir als Chemiker kontrollieren und das ist einfach sehr, sehr schwierig. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann ungefähr nochmal 12 Jahre gebraucht, bis ein Instrument gebaut wurde. Dieses Instrument heißt jetzt Gliconeer, wird von einer Firma in Berlin gebaut und vertrieben. Das sind ehemalige Mitarbeiter von mir, ist jetzt in Berlin Buch. Und Instrument Nummer 1 wird nächste Woche in Holland aufgebaut. Falls Sie eins wollen, können wir gerne verkaufen, kostet 275.000 Euro. Ich muss mal sehen, was solche Dinge also kosten, das ist nicht billig. Aber diese Maschine kann jetzt eben anderen Leuten ermöglichen, diese Moleküle schnell herzustellen. Die Frage ist, warum ist denn das überhaupt wichtig? Es gibt Chemiker wie mich, die bauen gerne Zucker zusammen, das ist ja schön und gut. Was bringt das dem Wissenschaftler insgesamt? Wir können damit drei Dinge tun, ich werde es Ihnen am Beispiel nachher zeigen. Wir können Antikörper herstellen, also Immunmoleküle, die an Zucker binden. Die sind sowohl als Therapeutika als auch als mögliche Diagnostika interessant. Diagnostika und auch am wichtigsten Impfstoffe. Wie gesagt, das ist eine Ausgründung und auch da sehen Sie jetzt schon, dass aus den geflossenen Forschungsmitteln durch Ausgründung Arbeitsplätze geschaffen werden, erst wenige, vielleicht dann mehr und dann wieder Steuergeld zurückfließt. Aber jetzt mal zum aktuellen Beispiel der Impfstoffe. Wenn Sie überlegen, jeder von Ihnen hat wahrscheinlich eine Meinung zu Impfstoffen. Manche glauben, die brauchen wir nicht. Andere sagen, die sind sehr wichtig. Ich gehöre zur zweiten Kategorie, wie Sie wahrscheinlich denken können. Wir können es gerne diskutieren. Vor ca. 200 Jahren, als der Jenner die ersten Leute geimpft hat, dann ging er einfach her und hat Kuhpocken genommen und hat die in Menschen eingespritzt und damit gegen Pocken geimpft. Wenn ich jetzt heute sagen würde, geben Sie mir ein kleines Kind, zieh irgendwas aus einer Kuhbeule raus und spritze es Ihrem Kind, dann hätten Sie wahrscheinlich Ihre Bedenken. Also ich hätte es zumindest bei meinen Kindern. Das heißt, die Tendenz geht jetzt dahin, von Lebendimpfstoffen wegzugehen. Es gibt auch heute noch geschwächte Lebendimpfstoffe. Die sind nicht ganz ohne, aber meine Kinder haben es auch bekommen vor kurzer Zeit. Man geht dahin zu zellulären und rekombinanten, also künstlich hergestellten Organismen zu gehen. Und was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist der nächste Schritt, und zwar wegzugehen von Biologika, von biologischen Verbindungen hin zu Pharmazeutika, sprich zu komplett definierten Strukturen, die wir komplett analysieren können, an denen nichts mehr Lebendes ist. Und das ist in dem Falle gut. Ich spreche nicht um irgendwelche Sachen, die komplett im luftleeren Raum schweben. Ich spreche jetzt von einem Gebiet, auf dem es bereits Impfstoffe gibt. Es gibt drei auf Kohlenhydraten, also auf Zuckern basierende Impfstoffe auf dem Markt. Die richten sich gegen Bakterien, gegen Streptokokken, Meningokokken und eine Art von Haemophilus influenza. Die Idee ist relativ einfach. Genau wie auf unseren Zellen haben die Zellen dieser Bakterien auf ihrer Oberfläche Zucker. Die Zucker der Bakterien sind komplett unterschiedlich von den Zuckern auf unserer Zelloberfläche. Das heißt, ich muss unser Immunsystem anregen, gegen die Zucker auf der Oberfläche der Bakterien eine Immunantwort zu machen. Das heißt, ein Immunmolekül, das genau auf den Zucker passt. Das machen die Firmen, indem sie diese Zucker biologisch isolieren. Das heißt, sie haben Stämme, Bakterienstämme, die werden gezüchtet. Von der Oberfläche der Bakterien werden die Zucker isoliert und die werden dann in kleine Kinder eingespritzt, deren Immunsystem gegen diese Zucker eine Immunantwort macht. Das ist passiert Anfang der 90er Jahre gegen Hirnhautinfluenza Typ B, ca. 300 Millionen Markt. Ende der 90er Jahre gegen Hirnhautentzündung und dann der große Durchbruch 2004 gegen Streptokokken. Der Impfstoff gegen Streptokokken, der wichtigste davon heißt jetzt Prevnar, der zweitwichtigste von GSK sind Florix. Diese Impfstoffe haben das Spielfeld komplett verändert. Manche Leute werden sagen, ja, das hat es komplett verändert für die Pharmafirmen, weil die jetzt noch mehr Reibach machen als vorher. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte, das ist extrem wichtig. Denn als wir begonnen haben, an Impfstoffen zu arbeiten, haben Leute uns gesagt, Herr Seeberger, warum machen Sie denn das? Es wird ja niemand weiterverfolgen, denn damit kann niemand Geld verdienen. Und mit Prevnar kam der erste Blockbuster bei den Impfstoffen auf den Markt. Und plötzlich haben viele Pharmafirmen begonnen, Geld zu investieren in Impfstoffe. Und ich werde hoffentlich heute erzählen können, dass die einzige Möglichkeit, wie wir an neue Impfstoffe kommen, über die Pharmaindustrie ist. Es wird nicht passieren, dass Leute wie ich oder andere Leute in der Akademie Ihnen einen Impfstoff bringen, der auf den Markt kommt. Das ist viel zu teuer und komplett unmöglich. Alles, was wir schaffen können, ist, das so weit zu bringen, dass das Interesse in der Großindustrie wächst und dass dann die Entwicklungsarbeit, die geleistet werden muss, dort bei diesen Firmen stattfindet. Gut, können Sie sagen, diese Impfstoffe haben jetzt Millionen von kleinen Kindern weltweit das Leben gerettet. Sie haben Investoren von den Firmen Milliarden von Dollar jedes Jahr in die Kassen gespült. Lasst uns doch mehr solche Impfstoffe machen. Warum denn nicht? Das Problem ist, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, diese Kohlenhydrate von der Oberfläche der Erreger in Hände zu kriegen. Aber die Architektur der Impfstoffe, die wir heute unseren Kindern geben, sieht wie folgt aus. Wir haben den Zucker von der Oberfläche des Erregers, den hängen wir an ein Eiweiß, den sogenannten Träger. Das Eiweiß ist dafür da, dass das Immunsystem des Kindes das als fremd erkennt. Wenn Sie ein kleines Kind unter 2 Jahren mit Zuckern spritzen, erkennt das Immunsystem das nicht und deswegen gibt es keine Immunantwort. Dafür ist dieser Träger da und dafür gibt es noch einen sogenannten Adjuvans, einen Immunverstärker. Das ist typischerweise ein Aluminiumsalz, Alum. Und in letzter Zeit hat Aluminium eine sehr schlechte Reputation bekommen, denn es wird im Zusammenhang mit verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen gesehen. Das heißt, wir haben hier schlecht definierte Biologika. Wir brauchen für diese Moleküle eine Kühlkette und die Kühlkette in Afrika kostet ca. 60% der Gesamtkosten des Impfstoffs. 60% nur für die Kühlkette. Und am Schluss müssen diese Moleküle injizieren. Das ist die einzige Möglichkeit der Verabreichung. Und für Afrika wieder nicht ideal, weil die gleichen Nadeln bei verschiedenen Leuten eingesetzt werden und sie dann, was sie natürlich nicht wollen, andere Infektionskrankheiten verbreiten. An was wir jetzt momentan bei uns am Max-Planck-Institut arbeiten, ist eine komplette Abkehr von dem, was heute passiert, hin zu Impfstoffen, wie wir sie in der Zukunft sehen sollten. Wir machen komplett definierte synthetische Moleküle, die definiert sind. Die Kühlkette ist nicht mehr länger erforderlich, denn wir haben keine Träger-Eiweiße. Wo kein Eiweiß ist, sondern in diesem Fall ein Lipid, ist keine Temperatursensibilität mehr da und damit keine Kühlkette. Und wir konnten vor kurzem zeigen, dass wir kein Adjuvans mehr brauchen, kein Aluminiumsalz mehr und wir können sowohl nasal als auch oral impfen. Und das macht es für die Entwicklungsländer wesentlich attraktiver. Da geht sehr, sehr viel Erfindungsgeist rein. Das ist die Arbeit von ca. 30 Leuten bei mir in den letzten 5 Jahren gewesen. Ich werde jetzt nicht in Details reingehen, aber ich dachte, ich zeige einfach mal, was denn heute machbar ist. Ich werde das Beispiel Pneumokokken geben, weil das eben momentan ein großer Markt ist und ein schwieriges Problem. Wir arbeiten an neuen Methoden für Hemophilus-Influenza Typ B. Clostridium difficile ist ein Krankenhauskeim, den hat vor 10 Jahren eigentlich keiner gekannt, außer sie sind Mikrobiologin oder Biologin gewesen. Heute ist das ein gängiges Krankenhausbakterium, das fast überall vorkommt, zum Glück noch nicht in der Charité, wie ich gerade mitbekommen habe, weil wir Proben gebraucht haben, die haben sie nicht. Salmonellen, Toxoplasmose, das tritt bei schwangeren Frauen auf, das ist vom Problem. Das haben ca. 50% der Leute im Raum hier. Keine Sorge, es tut ihnen nichts, außer sie sind immunokomprimiert. Das heißt, Krebsbehandlung, HIV oder eben Schwangerschaft können da ein Problem sein. Wir haben sehr viel an Malaria gearbeitet und an Leishmaniose. Ich möchte nur einen Satz vielleicht zu Malaria sagen. Wir haben damit begonnen 2001. Wir haben ein Molekül gefunden, das Molekül getestet und wir konnten 100% der Tiere in Tierversuchen, anders geht es nicht, vor Malaria, vor dem Tod von Malaria schützen. Wir haben das begonnen mit einer großen Pharmafirma in den USA zu entwickeln. Es hat auch in deren Tests 100% der Zeit funktioniert. Als das soweit war, es war 2007, hat der Chief Medical Officer dieser Firma gesagt, das ist ja wunderbar, wenn es so gut geht, dann müssen wir das den Leuten ja kostenlos zur Verfügung stellen und damit ist jetzt Schluss. Wir haben das Projekt eingestampft. Wir dürfen nicht darüber sprechen, ich darf nicht sagen, mit wem wir es gemacht haben. Ich darf Ihnen aber sagen, dass dieses Jahr die Schweigepflicht endet, dass wir die Moleküle nachgemacht haben und dass wir das jetzt wieder weiter betreiben werden. Das Problem ist, dass der Chef dieser Firma auch öffentlich dauernd sagt, wie wichtig das Problem Malaria ist und was alles dazu tut. Aber wir wissen aus erster Hand, dass dem dann, als es hart auf hart kam, doch nicht so ist. Das fand ich sehr, sehr ernüchternd. Und deswegen haben wir eben festgestellt, dass wenn wir unsere Moleküle voranbringen wollen, es für uns komischerweise interessanter ist, an C. diff zu arbeiten. 20.000 Amerikaner sterben jedes Jahr dran, 20.000 Europäer. Gesundheitskosten bei der ersten Behandlung 10.000, bei der zweiten 20 und bei der dritten Behandlung 70.000 Dollar. Da ist es leichter, Geld von Leuten zu bekommen. Das ist einfach eine Tatsache. Gut, aber das Beispiel soll hier Pneumokokken sein. Pneumokokken, dafür gibt es bereits einen Impfstoff. Der Impfstoff hat 13 verschiedene Serotypen. Das heißt, 13 verschiedene Arten von Pneumokokken können heute geimpft werden. Das Dumme ist nur, es gibt mindestens 96 verschiedene Serotypen. Einige der Serotypen, die in den Impfstoffen momentan vorhanden sind, sind nicht stabil und damit ineffektiv. Das wissen wir, das wissen auch die Pharmafirmen, die sind sehr interessiert, das eben zu verbessern. Wir brauchen zusätzliche Serotypen und wir haben hier einen einzigartigen Ansatz. Wir sehen das sowohl als eine kommerzielle als auch als eine humanitäre Chance. Die Daten hier sind jetzt unwichtig, die Sie hier sehen. Ich möchte nur zeigen, Sie haben eben verschiedene Arten von Serotypen und in den unterschiedlichen Impfstoffen, die von Pfizer entwickelt wurden, gab es mehr und mehr Serotypen. Das begann mit 7, dann mit 10, dann mit 13 und Sie haben sich einfach fokussiert auf die wichtigsten Serotypen. Das macht ja Sinn, wenn wir sagen, wir haben 96 Stück, dann nehmen wir die ersten 10 oder die ersten 13 und können damit die wichtigsten Serotypen wegimpfen. Das Problem dabei ist jetzt einfach nur, dass zum Beispiel der Serotyp 2 sich biologisch nicht darstellen lässt. Ist nicht ganz so schlimm, denn es trifft ja nur kleine Kinder in Bangladesch. Ist also auch kommerziell nicht ganz interessant. Das ist dann für uns wieder interessant als Target. Und das Zweite, was jetzt dumm ist, wenn Sie dem Immunsystem beibringen, diese Serotypen zu entfernen aus Ihrem System, dann sagen diese Serotypen hier hinten, hey super, hier ist Platz, dann wachsen wir jetzt eben besser. Und genau das passiert heutzutage. Wir sind momentan dabei, an 13 verschiedenen Serotypen zu arbeiten. Wir haben insgesamt 25 Stück in der Arbeit, aber 13 Stück gehen jetzt Richtung Klinik. 5 Stück davon sollen demnächst in die klinische Phase 1 eintreten. Nur damit sich ein bisschen die Zeitschienen sehen, typischerweise die Synthese ein Jahr, Präklinik ein Jahr, Klinik circa ein halbes Jahr. Die Gesamtkosten für 5 Serotypen sind mit ungefähr 30 Millionen angesetzt. Ich darf jetzt hier auch Positives vermelden. Ich hatte mich ja vorhin beschwert. Wir haben es jetzt geschafft, gerade vor ganz kurzer Zeit, eine sehr große Firma davon zu überzeugen, dass das vielleicht wichtig wäre. Das ist eine Firma, die bisher keine Impfstoffe gemacht hat und die werden hier in Berlin eine neue Firma gründen mit uns zusammen und das Investitionsvolumen ist mit ca. 50 Millionen Euro über 4 Jahre angesetzt. Es ist auch wichtig, sich die Zahlen vor Augen zu führen. Das sind auch schon Risiken für diese Firmen. Das ist nur ein erster Tropfen. Pro Impfstoff können Sie davon ausgehen, dass Sie ca. 1 Milliarde an Forschungs- und Entwicklungskosten haben. 1 Milliarde pro Impfstoff. Und das erklärt auch, warum natürlich Firmen nervös sein müssen, wenn es an Impfstoffe geht, die am Schluss das Geld nicht wieder einspielen können. Die Pharmafirmen sind ja keine Wohltätigkeitsvereine. Sie müssen am Schluss am Aktienmarkt ihr Geld wieder einspielen. Jetzt können wir nicht nur Impfstoffe daraus machen. Wir können uns auch überlegen, können wir denn Diagnostika oder Schnelltests entwickeln? Ich habe Ihnen gesagt, Bakterien haben wie menschliche Zellen auf ihrer Oberfläche Zucker. Wir haben 2006 einen Zucker nachgebildet, der auf Anthrax-Bakterien vorkommt. Ein halbes Jahr später haben wir Antikörper gemacht dagegen und diese Antikörper binden ganz toll an die Oberfläche von diesen Bakterien. Das haben wir publiziert. Und dann bekam ich Besuch von der Schweizer Armee in meinem Büro an der ETH. Ich habe gesagt, Herr Seeberger, wir würden ganz gerne diesen Antikörper lizenzieren. Wir möchten nämlich einen Test gegen Anthrax entwickeln. Das war jetzt noch ein bisschen so im Hintergedanken 2001, als diese Anschläge in den USA vorkamen. Da habe ich gesagt, das ist ja völliger Schwachsinn. Die Schweiz ist ein Land mit 7 Millionen Einwohnern, ein neutrales Land. Warum brauchen wir einen Antragstest? Dann sagen die, ja, Seeberger, wir brauchen pro Jahr 30.000 Teststreifen. Jedes Mal, wenn ein Idiot ein weißes Pulver an einem Bahnhof oder anderweitig ablegt, dann kommen wir und nehmen einen solchen Teststreifen. Und der kostet uns $50. Denn die Amerikaner verkaufen uns immer nur welche, die ein Jahr gültig sind offiziell. Das heißt, wir möchten ein eigenes System haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Den Antikörper, den wir entwickelt haben, der wurde an ein Speziallabor in der Schweiz gegeben, die auch zusammen mit der deutschen Bundeswehr arbeiten. Und daraus ist entstanden ein Schnelltest, der von einer Göttinger Firma, Mipro-Labor, seit 2012 vertrieben wird. Wir haben auch Geld bekommen, um einen weiteren Schnelltest zu entwickeln gegen Pest. Den haben wir letztes Jahr publiziert und auch der funktioniert. Ich muss jetzt sagen, ich selbst bin nicht so begeistert, Tests gegen Biowaffen zu entwickeln. Es hat sich bei uns auch nicht daraufhin abgezielt. Es war eigentlich nur Grundlagenforschung, um eben diese Zuckerstrukturen herzustellen. Es ist an sich auch nichts Schlechtes, denn wir tun ja Dinge, die, sagen wir mal, Leben schützen können, aber es ist sicherlich nicht das Ziel meines Lebens, solche Sachen herzustellen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die kann ich leider nicht im Detail beleuchten, weil es da noch um gewisse Patentgeschichten geht, aber die Idee ist die folgende. Wir möchten nachweisen, ob sie erfolgreich geimpft wurden und wir möchten nachweisen, ob sie gewisse Infektionskrankheiten schon einmal in ihrem Leben gehabt haben. Und die Idee dafür ist ganz einfach. Wir möchten einen kleinen Tropfen ihres Blutes abnehmen. 5 bis 10 Mikroliter reichen aus für uns. Das würden Sie gar nicht merken. Und dann geben wir diesen Tropfen Blut auf eine Oberfläche, auf der winzige Mengen von Zuckern mit einem Tintenstrahldrucker aufgedruckt wurden. Das macht man mit Eiweißen, auch mit DNA. Das heißt, wir drucken auf eine Oberfläche, so einen Träger, diese Zucker auf, wir geben das Blut drauf und wir können dann mit einem Lesegerät diese Muster auslesen. Das Lesegerät kann Ihr Smartphone sein zum Beispiel. Das haben wir in einer Berliner Firma gemacht, die sich auf solche Sachen spezialisieren. Der schickt die Daten dann an eine Datenbank, gleicht die ab mit den Daten über so eine telemedizinische Applikation und dann kann es entweder an Sie oder an Ihren Arzt zurückgeschickt werden. Wir haben dafür einen Test für schwangere Frauen entwickelt, für Toxoplasmose. Und ich habe es vorhin gesagt, wenn Sie Toxoplasmose haben, keine Sorge, macht nichts. Wenn Sie eine Katze zu Hause haben und wenn Sie gerne Steak Tartar essen, dann ist Ihre Chance besonders hoch, denn das kommt durch rohes Fleisch oder durch Katzen, wird es übertragen, dieser Parasit. Meine Frau ist während der Schwangerschaft vor 2 Jahren von unserer Nachbarskatze gekratzt worden, hatte vorher noch nie Toxoplasmose, musste zum Arzt, wurde getestet, es hat 3 Tage gedauert und es hat über 100 Euro gekostet. Wir sind privat versichert, wir haben also gesehen, was es kostet. Wir können den gleichen Test heute für 1 Euro durchführen und innerhalb von 10 Minuten. Und da ist das Ziel für uns. Wir möchten Diagnostiker entwickeln, die die persönliche Medizin ermöglichen, Herr Stock hat es vorhin angesprochen, und eigentlich dahingehend, dass wir schnell und verlässlich herausfinden, ob denn überhaupt was gemacht werden muss. Denn das ist eigentlich der günstigste Ansatz. Es soll schnell und es soll relativ preisgünstig sein. Und das geht damit. Es ist vor allem interessant im Bereich der Impfstoffe. Deswegen kann ich auch tief einsteigen, denn das ist ein extrem großer Markt. Dann zum zweiten Thema, das sich auch wieder mit Krankheiten der Entwicklungsländer beschäftigt. Malaria tötet heute noch irgendwo zwischen 600.000 und 800.000 Menschen. Es sind hauptsächlich kleine Kinder unter 5 Jahren. Das ist ein riesiges Problem. Und ich habe die letzten 15 Jahre meines Lebens eigentlich damit verbracht, mir Gedanken zu machen, wie wir diesen Burschen hier umbringen. Das ist Plasmodium falciparum, der Parasit, der Erreger, der Malaria hervorruft. Der übertragen durch den Stich der weiblichen Anopheles-Fliege während der Blutmahlzeit wird der Parasit übertragen, geht dann von der Blutbahn in die Leber, aus der Leber wieder in die Blutbahn zurück und dann zurück in die Fliege. Es gibt wahnsinnig große Anstrengungen, Impfstoffe zu entwickeln, das habe ich vorhin gesagt. Aber wir haben uns auch Gedanken gemacht. Und das beste Medikament, das es momentan gibt, ist ein Medikament, das aus einer Pflanze stammt. Und zwar aus dem sogenannten, das sogenannte Artemisinin kommt aus dem einjährigen Beifuß. Sie kennen aber uns Beifuß. Einjähriger Beifuß ist eine Unterart, kommt zum Beispiel in Magdeburg vor, in den Elbauen und wurde aber gefunden als Teil des Vietnamkriegs. Während dem Vietnamkrieg haben die von China unterstützten Nordvietnamesen mehr Menschen verloren an die Malaria als an die Amerikaner und die Südvietnamesen. Da hat Chairman Mao gesagt, wir müssen ein neues Molekül finden, hat über 500 Wissenschaftler darauf angesetzt und die haben sich die alten Schriften angeschaut. Und alte Schriften meine ich jetzt wirklich alte Schriften, traditionelle chinesische Medizin. Da hat es geheißen, es gibt Tees aus diesem Beifuß und die helfen gegen Fieber. Die Tuyuyu, die Chefwissenschaftlerin, hat dafür dann den Lasker-Preis bekommen vor drei Jahren in den USA für diese Entwicklung. Die haben ein Molekül gefunden und dieses Molekül wird bis heute aus diesen Pflanzen entnommen. Inzwischen gibt es auch biotechnologische Ansätze dazu, aber der Hauptteil davon wird weiterhin isoliert. Das Molekül selbst ist für einen Chemiker interessant, weil es diese ungewöhnliche Peroxidbrücke drin hat, ein sehr dichtes, tetrazyklisches Molekül, und wir haben jetzt, wie gesagt, eine Methode entwickelt, wie wir es anders herstellen können. Aber bevor wir dahin gehen, vielleicht nochmal im Kontext. Wir haben nichts, muss ich ehrlicherweise zugeben, nichts mit diesem Molekül am Hut gehabt. Mir ging es was völlig anderes. Ich möchte die Chemie grundlegend verändern. Die Chemie, uns oft vorgeworfen, ist so ähnlich wie Köche. Wir schütten ein paar Sachen zusammen, dann wird es erhitzt oder gekühlt, umgerührt und aufgereinigt. Wenn Sie überlegen, wie heutzutage Stückfertigung stattfindet, das ist hauptsächlich bei hochwertigen Produkten der Fall. Das heißt, Sie haben große Variabilität im Produkt, schwer zu überwachen, jeder Schritt einzeln, hohe Flexibilität und eine niedrige Anfangsinvestition. Fast alle Massenprodukte werden heute kontinuierlich hergestellt. Öl, Autos, was Sie anschauen, alles funktioniert so. Kartoffelchips auch. Das heißt, bei niedrigen Margen macht es eigentlich Sinn, diese kontinuierlichen Prozesse zu fahren. Und das ist genau die Idee, die wir uns überlegt hatten. Wir haben gesagt, können wir weggehen von einem Topf, in dem Chemie gemacht wird, zu einer sogenannten Flusschemie, zu einer kontinuierlichen Chemie. Das heißt, weg vom Topf hin zum Schlauch oder zum Rohr. Und im Falle des Artemisinins ist das eben ganz wichtig. Warum? Weil ein ganz wichtiger Teil dieser Synthese besteht darin, dass Licht in eine Lösung gebracht wird und dann eine Reaktion zwischen Sauerstoff, einem Farbstoff und dieser Lösung stattfindet. Jetzt, wenn Sie ein Glas mit Traubensaft hernehmen und Sie scheinen ein Licht in dieses Glas mit Traubensaft und die Farbe von unserer Reaktion ist ähnlich wie der Traubensaft, was Sie dann haben, ist, dass in den ersten 5 mm sehr, sehr hohe Intensität des Lichts ist und dass danach die Intensität abnimmt. Das heißt, im kleinen Glas geht es, Sie rühren einfach und irgendwann hat jedes Molekül mal das Licht gesehen. Wenn Sie es aber im 300-Tonnen-Maßstab machen mit Artemisinin, dann haben Sie ein Problem. Müssen Sie ganz lange rühren, es gibt ganz viele andere Reaktionen, die Sie nicht wollen. Das war unsere Idee jetzt eine ganz einfache. Wir nehmen einfach eine lange Lampe, wir wickeln um diese lange Lampe einen durchsichtigen Schlauch und wir pumpen unsere ganzen Reaktionslösungen durch diesen Schlauch durch. Auf diese Art und Weise ist der Pfad des Lichts immer gleich lang. Die Reaktionszeit ist definiert durch den Durchmesser und die Flussgeschwindigkeit und damit kann ich das Ganze umsetzen. Was wir jetzt hinbekommen ist, wir können ein Abfallprodukt, das heute im 100-Tonnen-Maßstab weggeworfen wird in Vietnam und China, die sogenannte Dehydroartemisinsäure, dieses Molekül können wir hernehmen, wir können das auflösen, einen Farbstoff dazusetzen, Sauerstoff und dann Licht. Und damit kommen wir zum Artemisinin in 5 Minuten und wir haben es jetzt geschafft, das weiter zu pumpen und dann zu Artemether, Arteether oder Artesonate zu kommen. Und diese drei hier hinten sind die Wirkstoffe, die eigentlich heute in den Malaria-Medikamenten drin sind. Warum ist es wichtig? 40-50% der Medikamente, die in Afrika und in Südostasien verkauft werden, die diese Wirkstoffe enthalten, sind gefälscht. Das heißt, wenn Sie ein Kind haben in Afrika, Sie gehen zur Apotheke, kaufen den Medikament, dann haben Sie eine 40-50% Chance, dass Ihr Kind mit einem völlig nutzlosen oder möglicherweise sogar schädlichen Produkt behandelt wird. Und das ist für meinen Geschmack eine Sauerei. Und warum ist das so? Das ist deswegen so, weil Zugang zum Artemisinin sehr teuer ist und auch weil viele Leute an dieser Produktionskette ganz viel Geld verdienen. Wir sind da durch Zufall reingeschlittert, muss ich sagen. Wir haben uns eigentlich nur Gedanken gemacht um eine ganz einfache Reaktion, haben dann die Methode gefunden, haben die publiziert, die wurde sehr stark publik gemacht weltweit und haben damit sehr vielen Leuten ein bisschen in den Topf gespuckt, in ihre Suppe. Wir sind jetzt dabei, das Ganze in Vietnam umzusetzen und wir wollen es zu den Leuten bringen. Entschuldigung, wenn ich das Ganze jetzt hier zeige, das ist eine Reaktion, die über verschiedene Schritte geht. Sie können an mehreren Schritten das Ganze sich ansehen, aber am Ende des Tages kommen Sie aus diesen Pumpen heraus und Sie machen diese Moleküle. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, in der die traditionelle Extraktion circa Kosten, ja, ca. 150 Tonnen pro Jahr herbringt, ca. $350 pro Kilogramm kostet. Der Preis momentan pro Kilogramm auf dem Weltmarkt ist $380, das heißt, sie verdienen ungefähr 10% daran. Die Produktionskosten sind sehr hoch, weil die Ausbeuten sehr niedrig sind. Es gibt von Sanofi einen biotechnologischen Prozess, die Kosten dafür sind ungefähr $450 pro Kilo. ca. 30 Tonnen pro Jahr werden damit hergestellt. Was wir jetzt haben, ist eine Synthese, mit der wir das Ausgangsmaterial sowohl aus dem Abfall des ursprünglichen Weges oder auch aus der Hefe nehmen können und damit zu einem wesentlich höheren Ausbeute und einem wesentlich geringeren Preis produzieren können. Wir haben daraus eine Ausgründung gemacht in Potsdam-Golm, Artemiflow. Der Firma geht es primär darum, Artemisinin billiger herzustellen. Wir haben aber einen riesen Fehler gemacht, wir haben das öffentlich gesagt, da haben sie hier gleich für dumm verkauft, gedacht, ihr seid immer sagen, machen es für Profit, ist es wesentlich einfacher, denn jetzt sind die Leute der Meinung, auch wir wollen Geld machen, aber unser Ziel ist eigentlich, das Medikament billiger herzustellen. Was wir dabei gelernt haben, setzen wir jetzt auch anderweitig ein. Wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, wie können wir in so einem Fluss verschiedene Module zusammenbauen und damit verschiedene Arten von Molekülen herzustellen. Das sind Aminosäuren, die auch in Wirkstoffen eine Rolle spielen. Wir können verschiedene Arten von Modulen kombinieren und wenn Sie sich überlegen, wenn Sie zu Hause Lego-Bausteine hätten, dann können Sie die in verschiedener Reihenfolge aufbauen. Genauso bauen wir verschiedentlich diese Flusschemie auf. Wir können damit Medikamente wie zum Beispiel Rolipram herstellen und durch andere Reaktionsführung kommen wir zu Sachen wie Pregabalin, Baclofen oder auch Phenibut. Das sind Medikamente, die im generischen Bereich eine Rolle spielen. Es sind auch Medikamente, die zum Teil patentiert sind. Eins davon macht pro Jahr 3 Milliarden Dollar an Umsatz. Das wird uns die Möglichkeit geben, in Zukunft Schwellen- und Entwicklungsländer mit solchen Anlagen auszustatten, die wesentlich günstiger produzieren können. Und wir haben extrem großes Interesse, vor allem aus Südamerika und Südostasien, diese Art von Anlagen aufzubauen. Damit, glaube ich, kommen wir auch zum Schluss hier. Ich wollte eigentlich heute mal Diskussion anstoßen zum Thema, kann Grundlagenforschung am Max-Planck-Institut am Schluss auch was Nützliches rausbringen. Ich muss dazu sagen, nichts von dem, was wir gemacht haben, war jemals begonnen worden, weil wir irgendwas anwenden wollten. Es hat sich einfach so zufällig ergeben. Ich hatte Ihnen gezeigt, dass die automatisierte Zuckersynthese eine Möglichkeit gibt, neue Impfstoffe herzustellen, aber auch Diagnostika bereitzustellen. Impfstoffe sind, das ist eine Tatsache, die kostengünstigste Waffe gegen Infektionskrankheiten auf der gesellschaftlichen Basis. Die Durchflusschemie verändert den Zugang zu wichtigen Wirkstoffen. Wir sprechen von einer Art Fließbandchemie. Wir bringen diese Innovationen über Technologietransfer in den Markt, das heißt durch Auslizenzierung. Wir haben aber auch zwei Unternehmen in Berlin und Brandenburg gegründet. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher mal zwei Unternehmen in den USA gegründet. Das eine wurde 11 Jahre alt, wurde letztes Jahr verkauft. Die andere war 5 Jahre alt, als wir verkauft haben. Beide haben auch einige Arbeitsplätze geschaffen und einigen Wert. Das war eigentlich sinnvoll und jetzt versuchen wir es gleich auch in Berlin und Brandenburg zu tun. Die Übertragung von Wissen und von Patenten in erfolgreiche Unternehmen bleibt für mich zumindest eine immense Herausforderung. Ich denke, es ist eine riesige Chance für Unternehmer. Das ist für uns momentan der limitierende Faktor. Wir hätten momentan genügend Technologien zu Ausgründungen, aber wir brauchen Leute, die das auch umsetzen können. Und von der Sorte gibt es nicht nur bei uns, aber gerade bei uns recht wenige Leute, die das Risiko eingehen, sowas zu tun. Ich hoffe, ich kann sagen, wir machen wirklich innovative Grundlagenforschung. Aber ich wollte auch zeigen, dass wenn man eben solche Grundlagenforschung macht, die eigentlich erstmal ohne Zielrichtung getrieben war, man diese auf wichtige Probleme anwenden kann und diese Probleme zum Teil auch lösen kann. Und ich denke, diese Problemlösung kann schlussendlich auch kommerzielle Chancen wieder eröffnen. Und ich sehe eigentlich keinen grundsätzlichen Konflikt zwischen zweckfreier Grundlagenforschung und am Schluss kommerziellen Chancen. Ich halte es für komplett falsch, dass man an Sachen forscht im Max Planck aus kommerziellem Interesse. Aber wenn sich Sachen ergeben, die kommerziellen Nutzen haben können, ich denke, dann wäre es eigentlich dämlich, das nicht zu nutzen. Ich hoffe, dass wir damit vielleicht auch ein kleines Argument machen können, dass die Investition in die Grundlagenforschung, bei der Sie alle beteiligt sind, auch ich durch unsere Steuern, doch lohnend sind, auch wenn es nicht immer offensichtlich ist, dass es vielleicht lohnend ist. Weil manchmal dauert es eben sehr, sehr lange. Damit komme ich zum Schluss. Die Sachen, über die ich heute berichtet habe, wurden zum größten Teil nicht von mir mit eigenen beiden Händen ausgeführt, sondern von den Leuten, die an unseren Traum glauben, dass wir diese Sachen umsetzen können. Das sind ganz viele junge Leute aus, wie gesagt, ganz vielen verschiedenen Ländern. Ich muss sagen, dass mein Dank Ihnen allen gilt, erstmal für die Einladung hierher zu kommen, für Ihr Kommen, aber auch für Ihr Geld. Dankeschön.
Professor Peter Seeberger, seines Zeichens Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung oder aber kurz gesagt Spitzenforscher und Chemiker aus der Impfstoffforschung, bedankt sich bei uns für unsere Steuergelder, die er hoffentlich dann auch in unserem Sinne mehrwertstiftend ausgibt. Sein Vortrag mit dem Titel Designer Impf- und Wirkstoffe – Wie wir in Zukunft vorbeugen und heilen – hat er am 19. Juni 2014 am Einstein-Forum Potsdam gehalten, im Rahmen der Reihe Vom Selbstverständnis der Naturwissenschaften. In seinem Vortrag klang ja an mehreren Stellen schon dieses Thema hier an.
Krankheit und Armut hängen oftmals zusammen,
hat er gesagt. Insofern sieht er seine Spitzenforschung schon auch als angewandte Entwicklungshilfe. Morgen Abend wollen wir uns im Hörsaal mit einem anderen Aspekt der Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen, denn die gibt's ja auch jenseits medizinischer Themen. Dann wollen wir besprechen, was passiert, wenn Entwicklungshilfe digital wird, wenn die Hilfe nicht nur im Export von Hilfsmitteln oder Brunnenbau besteht, sondern wenn es um das Anwenden von Computern und das Entwickeln von vor Ort gefragten Technologien geht. Attraktiv sind die Entwicklungs- und Schwellenländer allemal aus der Sicht der westlichen Unternehmen. Die Märkte hier sind ziemlich abgegrast, aber dort sind Milliarden von Menschen noch ohne Smartphone, Tablet und Netzzugang. Welche Chancen haben sie, ihre eigenen IT-Entwicklung voranzutreiben? Das besprechen wir morgen im Hörsaal. Wir senden dann eine neue Ausgabe des digitalen Salons. Dieses Mal mit dem Titel Wi-Fi-Hotspot Serengeti – Entwicklungshilfe mittels Internet. Morgen Abend um 17:45 im Hörsaal. Bis dahin macht's gut. Katja Weber wünscht euch einen schönen Abend.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf deradiowissen.de.